Gerhard Stitt, Cheftrainer und sportlicher Direktor der Enfield Tennis Academy in Enfield, Massachusetts, war von Dr. James Incadenza, dem Rektor der ETA, heftig umworben, um nicht zu sagen bekniet worden mitzumachen, kaum dass die Hügelkuppe der Academy abgeplattet worden und die Anlage betriebsfähig war. Für Incadenza hatte außer Zweifel gestanden, dass Stitt ums Verrecken mitmachen musste. Ungeachtet der Tatsache, dass diesem erst kurz zuvor und eines wirklich dummen Zwischenfalls mit einer Reitgerte wegen nahegelegt worden war, aus dem Lehrkörper eines Nick Bulettieri-Trainingslagers in Sarasota auszuscheiden. Praktisch jeder, der heute an der ETA ist, findet die ganzen Geschichten über Stitts Prügelstrafding maßlos übertrieben. Denn obgleich er immer noch zu gern glänzende schwarze Schaftstiefel und eingestandenermaßen auch die Epauletten und den Teleskopzeigestock eines Wetterberichts-Heinis trägt, ein offenkundiger Ersatz für die jetzt untersagte Reitgerte, ist er, auf die 70 zugehend, doch abgeklärter geworden. Eine Art Elder Statesman, der eher Theorien als Züchtigungen verabreicht. Ein Philosoph, kein König. Seine hiesige Präsenz ist vor allem verbal spürbar. In Stitts gesamten 9 Jahren an der ETA hat der Wetter Heinis Zeigestock mit keinem einzig durchtrainierten Po erzieherischen Kontakt aufgenommen. Gleichwohl, und obwohl die meisten seiner notwendigen kleinen charakterbildenden Grausamkeiten jetzt der Lebensgefährtin...
Anmerkung 31. Stitts deutsche Bezeichnung für Mr. A. DeLint. Synonym mit Seelenverwandte oder Gattin. Die in Bezug auf DeLint aber in keinster Weise sexuell gemeint ist. Da dürfen wir sicher sein.
Und all den Prorektoren zugute zu kommen haben, ist Stitt einem gelegentlichen kleinen Spaß noch immer nicht abgeneigt. Wenn er also den ledernen Kopfschutz und die Brille aufsetzt, die alte BMW noch aus BLD-Tagen aufjaulen lässt und hinter den schwitzenden ETA-Kadern her bei ihren nachmittäglichen Konditionsläufen die hügelige Com Avenue nach East Newton hochjuckelt und wohlüberlegt sein Blasrohr zum Einsatz bringt, um zurückzufallenden Faulpelzen Dampf zu machen, dafür gewöhnlich der 18-jährige Mario Incadenza sorgfältig gestützt und angeschnallt im Beifang mitfahren. Der Wind lässt seine dünnen Haare hinter seinem überdimensionierten Kopf herflattern, er strahlt und winkt mit seiner Klaue Bekannten zu. Man könnte es für seltsam halten, dass ausgerechnet der Leptosome Mario I., der so behindert ist, dass er nicht mal einen Stock festhalten, geschweige denn damit auf einen fliegenden Ball einschlagen kann, der einzige Jugendliche an der
ETA ist, den sich Stitt zur Gesellschaft auserkoren hat, der de facto sogar ziemlich der einzige ist, dem sich Stitt im Gespräch öffnet, dem gegenüber er die pädagogischen Zügel schleifen lässt. Auch seinen Prorektoren steht er nicht besonders nahe, Stitt und tritt Aubrey DeLint und Mary Easter Thode mit einer Förmlichkeit gegenüber, die fast parodistische Züge trägt. An warmen Abenden jedoch finden sich Mario und Trainer Stitt manchmal alleine draußen unter dem Leinwandpavillon an den East Courts ein, an der hochaufragenden Blutbuche westlich vom Gem Fev oder an einem der mit eingekerbten Initialen übersäten Redwood-Picknicktische am Weg hinter dem von Marios Mutter und Onkel bewohnten Rektorenhaus. Stitt schmaucht ein Verdauungspfeifchen und Mario ergötzt sich am süßlichen Duft von Kiefern und Mädchenaugen, die an dem Quinkungspfad der Sportplätze erblühen und am heftigen Moschusgeruch der Dornenbüsche, der von den Hügeln herüberweht. Er genießt sogar das schweflige Aroma von Stitts obskurem österreichischen Blend. Stitt redet, Mario hört zu. In der Regel. Mario ist nun einmal der geborene Zuhörer. Sichtbare Behinderung hat positiv zur Folge, dass die Leute manchmal vergessen können, dass man da ist, selbst wenn man ihnen gegenüber sitzt. Man kann sie fast belauschen. Die Logik dahinter lautet ungefähr, wenn da eigentlich gar keiner drin ist, gibt es keinen Grund zur Zurückhaltung. Deshalb fällt in Gegenwart behinderter Zuhörer oft der Stuss weg, deshalb werden oft so viele feste Überzeugungen offenbart und wird lauthals tagebuchartigen Privatheiten gefrönt. Und im Zuhören schmiedet der strahlende und bradykinetische Bursche eine zwischenmenschliche Beziehung, die, wie ihm bewusst ist, er allein hier wahrhaft spüren kann. Stitt hat die irgendwie unheimliche Drahtigkeit alter Männer, die immer noch eifrig trainieren. Er hat überraschte blaue Augen und einen kräftigen weißen Bürstenschnitt, wie er auch bei Männern, die schon viel Haar verloren haben, noch männlich und gut wirkt. Und eine Haut so blütenweiß, dass sie geradezu leuchtet. Eine offenkundige Immunität gegen das UV-Licht der Sonne. Im Zwielicht der Kiefernschatten mutet er leuchtend weiß an, wie aus dem Holz von Monden geschnitzt. Er hat die Angewohnheit, sein ganzes Selbst stark zu konzentrieren und zu komprimieren, passt die Stellung seiner ausgestreckten Beine varikozelengerecht an, schlingt den einen
Arm um den anderen und krümmt sich gewissermaßen ganz um die Pfeife herum, der er sich widmet. Mario kann über lange Zeiträume hinweg reglos dasitzen. Während Stitt Pfeifenrauch in verschiedenen geometrischen Formen ausstößt, den sie beide prüfend nachschauen, wenn er ausatmet und dabei leise Geräusche von sich gibt, die zwischen den Verschlusslauten P und B oszillieren. Erfasst gerade den ganzen Mythos um Effizienz und Müllvermeidung, der diesen unserem Kontinent mit all seinen Ländern prägt. Er stößt Rauch aus. Du kennst Mythen? Sowas wie Geschichten? Ach, eine erfundene Geschichte für manche Kinder. Effizient nur für Euklid, flach. Für flache Kinder. Geh in die Offensive, kämpf dich durch, komm zur Sache. Das ist Mythos. In Wirklichkeit gibt es keine flachen Kinder. Dieser Mythos von Wettbewerb und Bestigkeit, den wir euch Spielern hier eintrichtern, der Mythos, alle gehen hier davon aus, am effizientesten ist es, offensiv zu werden und zur Sache zu kommen. Das Ammenmärchen, dass der kürzeste Weg zwischen zwei Orten eine Gerade ist, ja? Ja? Stitt benutzt den Pfeifenstil zum Zeigen, um einer Sache Nachdruck zu verleihen. Aber was ist, wenn etwas im Weg ist, wenn man von einem Ort zum anderen geht? Nein? Kämpf dich durch. Komm zur Sache. Zusammenstoß. Kabong. Oh, ei, der Daus. Wo bleibt dann die gerade kürzeste, ja? Wo bleibt dann die effiziente, schnelle Gerade von Euklid, ja? Und wie viele zwei Orte gibt es, ohne dass zwischen ihnen etwas im Weg steht, wenn man geht? Es hat einen gewissen Unterhaltungswert zuzusehen, wie der leuchtende Stitt die Moskitos in den Armkiefern erhält und nährt, ohne dass er es merkt. Der Rauch hält sie nicht fern. Als ich jungenhaft war und trainierte, um ein Bester zu werden, stand auf unseren Trainingsanlagen auf einem Schild, sehr groß gemalt, wir sind, wozwischen wir gehen. Au, Backe. Es ist eine vielleicht noch auf die Tympana der Umkleidebereiche in Wimbledons All England Club zurückgehende Tradition, dass an den Wänden der Umkleiden jeder Tennis Academy großen Stils ein spezielles, traditionelles Motto brannt, eine besondere aphoristische Weisheit, die die Philosophie der jeweiligen Academy zum Ausdruck und auf den Punkt bringt. Nachdem Marios Vater, Dr. Incandanza, verschieden war, hatte der neue Rektor Dr. Charles Tavis, ein Kanadier, und Mrs. Incandanzas Halbbruder oder Adoptivbruder, beide Versionen sind im Umlauf, Citi jedenfalls hatte Incandanzas Gründungsmotto Te occidere possunt, sed te edere non possunt, nefas est.
Anmerkung 32. Sinngemäß, sie können dich töten, aber die Rechtmäßigkeit, dich aufzuessen, ist weit haariger.
Abnehmen und durch das deutlich beschwingtere, wer seine Grenzen kennt, hat keine ersetzen lassen. Mario ist ein großer Fan von Gerd Stitt, den die meisten anderen Jugendlichen an der ETA für vermutlich blemblem und für zweifellos Hirnspalten weitschweifig halten. Und wenn sie dem alten Panditen überhaupt noch Respekt erweisen, dann nur, Stitt immer noch höchstpersönlich das tägliche Drillpensum überwacht und, als unzufrieden, Zout und Lind nach Belieben dazu bringen kann, ihnen draußen beim Morgentraining großes Ungemach zu bereiten. Der verstorbene James Incandenza war unter anderem so erpicht darauf, Stitt an die ETA zu bringen, weil dieser, wie der Gründer selbst, der von einer radikal mathematisch ausgerichteten optischen Physik zum Tennis und später zum Film zurückgekehrt war, weil dieser also den Wettkampftennis eher mit dem Verstand eines reinen Mathematikers als dem eines Technikers begegnete. Die meisten Junioren-Tennistrainer sind von Haus aus Techniker, zupackende, praktische, geradlinige, problemlösungsorientierte und tabellenfixierte Streber, die bestenfalls ein Händchen für Kurzstreckenpsychologie und Motivationsgespräche haben. Der springende Punkt in Sachen Tabellophobie war, dass Stitt Incandenza seinerzeit bei einem USTA-Treffen im Jahre 1989 V.SZ.
Anmerkung 33, das heißt vor Sponsorenzeit, beziehungsweise vor Beginn des unter Präsident Klentel eingeführten gesponserten onanistischen Lunarkalenders. Siehe unten.
Zum Thema photoelektrisches Linienrichten gesteckt hatte, er steht wisse, dass sich richtiges Tennis nicht um die von den Technikern des Spiels so verehrte richtige Mischung aus tabellarischer Ordnung und ausbaufähigem Potenzial drehe, sondern ganz im Gegenteil um Nichtordnung, Grenzen, die Orte, an denen Dinge kollabierten und zur Schönheit zerbarsten. Das wahres Tennis ebenso wenig auf entgrenzte Faktoren oder Wahrscheinlichkeitskurven reduzibel sei wie Schach oder Boxen, die beiden Sportarten, deren Hybrid es wäre. Kurz und gut, Stitt und der
hochgewachsene AEK-Optikmann, mit anderen Worten Incandenza, den sein ungestümer und kategorischer Aufschlagen und den Arsch ans Netz schieben Spielansatz volle Pulle und mit Stipendium durchs MIT gebracht hatte und dessen Gutachten über photoelektronische Messung der Aufschlagsgeschwindigkeit die Haute-Volot der USTA vertrackt bis zum Stillstand der Pupillen gefunden hatte, fanden sich auf Anhieb total sympathico, was die Befreiung des Tennis von tabellenfixierter Regression anging. Weil er heute noch unter den Lebenden, beschriebe Dr. Incandenza Tennis heute wohl mit der paradoxen Begrifflichkeit der heute sogenannten außerlinearen Dynamik.
Anmerkung 34. Alias ALD. Der noch zarte grüne Trieb jenes Zweigs der reinen Mathematik, der sich mit Systemen und Phänomenen befasst, deren Chaos über das der seltsamen Gleichungen und Zufallsattraktoren der Mandelbrotschen Mathematik noch hinausgeht. Eine Reaktion der Abgrenzung gegen die Chaostheorien der fraktal fixierten Meteorologen und Systemtheoretiker, diese ALD, deren postgödelsche Theoreme und Nicht-Existenzbeweise in gewissen Fällen auf äußerst luzide und elegante Eingeständnisse von Niederlagen hinauslaufen. Ein Hochreißen der Arme mit umfassender deduktiver Berechtigung. Hätte Incandenza sie noch erlebt, dann hätte er, dessen frustriertes Interesse am Scheitern großen Stils über vier verschiedene Karrieren hinweg ungebrochen geblieben war, an der außerlinearen Dynamik seinen Narren gefressen, mit Haut und Haar.
Und Stitt, der in formaler Mathematik ungefähr so bewandert ist wie ein taiwanischer Kindergärtner, wusste dessen ungeachtet etwas, das Hopman, Van der Meer und Bollettieri entgangen sein dürfte. Dass das Lokalisieren von Schönheit, Kunst, Magie, Vollendung und Wegen zu Rang und Sieg im weitschweifigen Fluss eines Tennisspiels keine fraktale Frage der Reduktion von Chaos auf Muster ist. Spürte intuitiv, dass es überhaupt keine Frage der Reduktion war, sondern vielmehr, perverserweise, eine der Expansion, des aleatorischen Flatterns, unkontrollierten, metastasierenden Wucherns. Jeder gut geschlagene Ball erlaubte n mögliche Reaktionen, diese wiederum erlaubten 2 hoch n mögliche Reaktionen und so weiter, bis in ein, wie Incandenza es gegenüber jedem formulieren würde, der in seinen beiden Disziplinen beschlagen wäre, kantorianisches...
Anmerkung 35. Soll vermutlich von Georg Cantor definiertes heißen und sich auf den mengenleeren Theoretiker und Deutschen aus dem 19. Jahrhundert beziehen, den letztendlichen Begründer der Mathematik der transfiniten Zahlen, den Mann, der bewies, dass manche Unendlichkeiten größer sind als andere. Und dessen ca. 1905 geführter Diagonalbeweis demonstrierte, dass es eine Unendlichkeit von Elementen zwischen zwei beliebigen Mengen geben kann, egal wie nah diese beiden Mengen beieinander liegen. Besagter Diagonalbeweis prägte nachhaltig Dr. J. Inkendensas Verständnis der transstatistischen Ästhetik ernsthaft betriebenen Tennis.
Kantorianisches Kontinuum der Unendlichkeiten möglicher Bewegungen und Reaktionen, kantorianisch und schön, weil infoliiert, inkludiert, diese diagnatische Unendlichkeit der Unendlichkeiten von Wahl und Ausführung, mathematisch unkontrolliert, aber menschlich inkludiert, eingegrenzt von Talent und Imagination bei Ich und Gegner, auf sich selbst zurückgekrümmt durch die inkludierenden Grenzen von Geschick und Imagination, die den einen Spieler schließlich zu Fall brachten, beide vom Siegen abhielten und schließlich ein Spiel schufen, diese Grenzen des Ichs. Du meinst, die Grundlinien sind irgendwie Grenzen? Wagte Mario zu fragen. Lieber Gott, nein! Mit einem hörbaren Plosiv der Empörung. Unter allen Rauchgebilden versuchte sich Stitt am liebsten an Ringen, vermurkst sie aber meistens und schafft nur wabblige, lavendelfarbene Hotdogs, die Mario entzücken. Die Sache mit Stitt ist, wie die meisten Europäer seiner
Generation, die von Kindesbeinen an in festen Werten verankert werden, die, ja okay, zugegeben, womöglich einen deut protofaschistischen Potenzial haben, aber nichtsdestotrotz Seele und Lebenslauf festen Halt geben. Alteuropäisches, patriarchalisches Zeug wie Ehre, Disziplin und Loyalität einem größeren Gebilde gegenüber lehnt Gerhard Stitt die modernen, onanistischen Vereinigten Staaten von Amerika weniger ab, als dass er sie gleichermaßen zum Brüllen und zum Fürchten findet. Vor allem wahrscheinlich einfach fremd. Es gehört eigentlich nicht in eine Exposition wie diese, aber Mario Incandenza verfügt nur über eine äußerst beschränkte Fähigkeit, sich etwas wortwörtlich zu merken. Stitts Schulbildung an einem Prä-Wiedervereinigungsgymnasium folgte dem kantisch-hegelianischen Ideal, Juniorensport sei im Grunde eine Einübung der Bürgerpflichten und vermittle Einsicht in die Notwendigkeit, die hitzigen, engstirnigen Imperative des Ichs, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Ängste, die vielgestaltigen Gelüste individueller Appetenz, den größeren Imperativen einer Mannschaft, okay, des Staates, sowie einer gegebenen Menge eingeschränkter Regeln, okay, des Gesetzes, zu opfern. Das klingt fast beängstigend einfältig, wenn auch nicht für Mario, der am Redwood-Tisch sitzt und zuhört. Indem er auf der Palestra die Tugenden erlernt, die sich im Leistungssport direkt auszahlen, puzzelt der disziplinierte Junge die abstrakteren, erst spätere Trieberfüllung verheißenden Fähigkeiten zusammen, die erforderlich sind, um als Teamplayer in einer größeren Arena zu bestehen. Das noch subtiler diffraktierte moralische Chaos umfassender Bürgerpflichten in einem Staat. Nur sagt Stitt, ach, aber wer kann sich schon vor Augen führen, inwiefern diese eine Übung ihren Zweck in einer imperialistischen und Müll exportierenden Nation erfüllen soll, die die Entbehrung, Nöte und Disziplinierung vergessen hat, die Not zwangsweise lehrt. In den Vereinigten Staaten des modernen Amerikas ist der Staat weder eine Mannschaft noch ein Code, sondern eine Art saloppe Kreuzung aus Wünschen und Ängsten und der einzige öffentliche Konsensus, dem sich ein Junge beugen muss, besteht im anerkannten Vorrang direkten Strebens nach der oberflächlichen und kurzsichtigen Vorstellung persönlichen Glücks. Die glückliche Freude des Einzelnen allein, ja? Aber warum lässt du Delint, Dampimulis und Shaws Schuhe an die Linien knoten, wenn die Linien keine Grenzen sind?
Ohne ist da etwas Größeres. Nichts, was Sinn inkludierte und gewährte. Einsam. Verstiegenheit.
Anmerkung 36. Sinngemäß, einsames Wandern in verwüstetem, verwirrendem Gebiet jenseits aller kartierten Grenzen und Orientierungspunkte. Vermutlich.
Gesundheit. Irgendein Etwas, das Was, das ist unwichtiger, als dass etwas da ist. Als sie einmal auf der Suche nach einem Gourmet-Eiscafé die Com-F hinab nach Osten Richtung Elston gegangen bzw. gewackelt waren, hatte Stitt Mario erzählt, als er in Marios Alter gewesen sei, vielleicht auch eher in Hells Alter, das spiele aber keine Rolle, habe er, Stitt, sich in einen Baum verliebt. Eine Weide, die aus einer bestimmten dunstigen Perspektive in der Dämmerstunde wie eine geheimnisvolle, in Gase herumwirbelnde Frau ausgesehen habe. Einen Baum auf dem Marktplatz einer westdeutschen Stadt, deren Name für Mario wie das Röcheln eines Menschen klang, der gerade erdrosselt wird. Stitt berichtete, er sei in diesen Baum ernsthaft verknallt gewesen. Jeden Tag bin ich dorthin gegangen, um bei dem Baum zu sein. Sie gingen bzw. wackelten eiscremewärts. Mario bewegte sich, als wäre er der wirklich Alte der beiden, dachte nicht an seine Schritte, weil er sich den Kopf darüber zerbrach, woran Stitt glaubte. Marios Miene beim Kopfzerbrechen ähnelt dem, was bei einem anderen eine komische Grimasse wäre, die ein Kleinkind zum Lachen bringen soll. Er überlegte, welches die angemessene Formulierung wäre für eine Frage in folgender Richtung. Aber wie funktioniert denn dann dieses »die persönlichen individuellen Bedürfnisse dem größeren Staat oder geliebten Baum oder sonst was Opfernzeug in einer dezidiert individuellen Sportart wie dem Juniorenwettkampftennis, wo es heißt »ich« oder »der andere«? Und dann auch wieder immer noch, was sind das für Grenzen, wenn es keine Grundlinien sind, die diese unendliche Ausdehnung inkludieren und nach innen lenken und durch die Tennis zu einer Art Schach im Laufschritt wird, schön und unendlich vertrackt? Stitts durchschlagendes Argument und in den Augen von Marios verstorbenem Vater seine größte und unwiderstehlichste Attraktion, der wahre Gegner, die einstülpende Grenze ist der Spieler selbst. Immer und nur das Ich da draußen auf dem Court, das bedroht, bekämpft und an den Tisch gebracht werden muss, um ein Einvernehmen
auszuhandeln. Der auf der anderen Seite des Netzes antretende Junge, das ist nicht der Feind. Das ist eher eine Art Tanzpartner. Er ist die, wie sagt man, Entschuldigung oder der Anlass dafür, dem Ich die Stirn zu bieten. Und man selbst ist sein Anlass. Die unendlichen Wurzeln der Schönheit des Tennis sind autokompetitiver Natur. Man bekämpft die eigenen Grenzen, um das Ich in Vorstellung und Ausführung zu transzendieren. Im Spiel verschwinden, Grenzen durchbrechen, transzendieren, weiterkommen, siegen. Deshalb ist Tennis im Prinzip ein tragisches Unterfangen. Weiterzukommen und als seriöser, ehrgeiziger Juniorspieler zu wachsen. Man will das begrenzte Ich, dessen Grenzen das Spiel überhaupt ist, ermöglicht haben, bezwingen und transzendieren. Es ist tragisch, traurig, chaotisch und herrlich. Bloß das ganze Leben für Bürger der Condition humaine, die treibenden Grenzen liegen im Innern und müssen wieder und wieder getötet und betrauert werden. Mario denkt an eine auf das Doppelte ihrer vorgesehenen Länge gedehnte Stahlstange, streift mit der Schulter den grünen Stahlrand eines Müllcontainers und pirouettiert halb auf den Zement, bevor Stitt herbeistürzt und ihn auffängt. Und fast sieht es aus, als wollten sie das Tanzbein schwingen. Während Stitt sagt, das Spiel, das die Spieler an der ETA alle lernen wollten, dieses unendliche System von Entscheidungen, Winkeln und Linien, um das zu erlernen, sich Marios Brüder so ins Zeug gelegt hätten, dieser Juniorensport sei nur eine Facette des wahren Edelsteins, des endlosen Krieges, des Lebens gegen das Ich, ohne dass man nicht leben könne. Dann hüllt sich Stitt in das Schweigen eines Menschen, der sich noch einmal genüsslich durch den Kopf gehen lässt, was er da gerade Schönes gesagt hat. Mario zermartert sich wieder das Hirn. Er knobelt daran, das Geschwurbel im Kopf in eine angemessene Formulierung zu bringen, à la, heißt es, bekämpfen und bezwingen des Ichs dann nicht, sich zu zerstören? Heißt es sozusagen, Leben ist pro Tod? Drei vorbeikommende Oldstoner Straßenjungen mokieren sich hinter dem Rücken des Paares bei Marios Miene. Dessen Denkgesichter haben manchmal etwas fast Orgiastisches, flatternd und erschlaffend. Das ist eine Sache, wo man sich dann fragen muss, worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Tennis und Selbstmord, Leben und Tod, dem Spiel und seinem Ende? Als sie dann ankommen, ist es wie immer Stitt, der mit einer
exotischen Eissorte experimentiert. Wenn der Augenblick der Entscheidung am Tresen naht, kneift Mario schlussendlich immer und optiert für das gute, alte, schlichte Schokoladeneis. So nach der Devise, lieber eine Sorte, bei der man schon sicher ist, dass man sie mag. Wer weiß, vielleicht gibt es keinen. Gibt Schritt zu und setzt sich kerzengerade auf einen Aluminiumstuhl mit waffelgemusterter Sitzfläche, während Mario unter einem schiefen Regenschirm Platz nimmt der das klapprige Tischchen, an dem er festgemacht ist, in der Brise auf dem Fußweg erbeben und scheppern lässt. Vielleicht gibt es ja keinen. Er beißt kraftvoll in seine dreifarbige Eistüte. Er befühlt eine Stelle an seinem weißen Kiefer, wo er augenscheinlich einen roten Striemen hat. Keinen. Und schaut auf den erhöhten Mittelstreifen der Avenue, wo gerade eine Bahn der Green Line bergab rattert. Außer der Gelegenheit zu spielen. Er erstrahlt, schickt sich an, in sein aufsehenerregendes, schallendes deutsches Gelächter auszubrechen und sagt: Nein? Ja? Die Gelegenheit zu spielen? Ja? Ein Schokoladeneiskleks landet auf Marios Kinn, weil er unfreiwillig immer mitlachen muss, wenn andere lachen. Und Schritt findet das, was er gerade gesagt hat, wirklich sehr lustig.